Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Wie geht's?
Gut.
Gut, echt?
Naja, wir können uns jetzt wieder langsam übers Wetter beschweren.
Nein, das machen wir nicht, aber wir sind urlaubsreif, oder?
Wir sind urlaubsreif und es ist schön, dass du das sagst, weil das passt total zu meiner ersten Frage heute, die ich für dich mitgebracht habe, weil ich mich gefragt habe, ob du eigentlich so ein Urlaubslektüre-Mensch bist. Also überlegst du vorher, was du im Urlaub liest?
Aber sicher, du nicht?
Naja, doch schon, aber meistens habe ich halt Arbeit und die nehme ich dann mit.
Ja, ich finde, ich versuche tatsächlich auch manchmal so diese Arbeit dann schon so fertig zu lesen, weißt du, dass man dann noch was hat.
Ja.
Aber meistens mache ich eine Kombi. Also ich werde irgendwas, ich verspreche dir, ich werde irgendwas für einen Podcast lesen.
Ja.
Und ansonsten lese ich auch irgendwas nur für mich. Aber ich weiß noch nicht genau was.
Ja, das ist schwierig.
Hast du schon was?
Naja, ich habe mir jetzt aus der Bibliothek mal eine neue, also ich habe ich schon erzählt von meinem Spezialtrick, wenn ich abschalten will. Wir haben eine Bibliotheksausweis für Kinder, der kostet nichts. Damit kann man aber auch keine Bücher für Erwachsene ausleihen. Das heißt, ich leihe mir dann immer so Jugendbücher aus, Cornelia Funke und so weiter. Und ehrlicherweise, du grinst schon so, ehrlicherweise ist das richtig cool. Ich lese dann halt am Wochenende und im Urlaub einfach nur Fantasy für Jugendliche. Und das ist zum Abschalten richtig großartig.
Okay, aber du weißt doch, dass der Bibliotheksausweis erschwinglich wäre, ne?
Ja, aber das ist so künstliche Limitierung, weißt du?
Ja, das ist was Gutes, ja. Ja, das kann ich, dieses Prinzip kann ich nachvollziehen. Ich habe gedacht, ich werde vielleicht die Biografie von Sally Mann lesen. Kennst du die zufällig?
Nee.
Ist eine Fotografin und dachte ich guck mal, was die so schreibt übers Leben.
Na, dann erzählst du mir mal davon, ja.
Ich erzähl's dir, falls es interessant ist.
Im Vulkan.
Lynn, sagt dir der Name Andrea Gibson was?
Nee.
Ging mir auch so.
Da bin ich ja beruhigt.
Ging mir auch so. Aber dann ist sie gestorben vor kurzem und sie war noch relativ jung und es kamen so diese klassischen Instagram-Kacheln, schwarz-weiße Bilder, dann irgendwie und ein paar Leuten, Autoren, Filmemacherinnen, denen ich folge, die haben das dann irgendwie alles geteilt. Ne? Man merkt ja manchmal so, dass die Leute, für die man sich interessiert, wenn die dann alle so einen Bezug irgendwie zu einer Person haben oder so, dass das so eine Person ist irgendwie, auf die sich dann einigen können oder so, das weckt dann mein Interesse. Oder
ja, da merkt man, dass man was verpasst hat, ne?
Ja, genau, dass man vielleicht was entdecken muss und vielleicht ganz interessant, sie kommt so aus dem Poetry Slam Bereich und ich dachte mir, dass das wahrscheinlich auch ein Teil des Grundes ist, warum man sie hier jetzt nicht so gut kennt, weil ich glaube, Poetry Slam, kannst du mir auch gerne widersprechen, ist was wirklich noch viel mehr als alle anderen Arten von Literatur so extrem auf das Land fixiert sozusagen ist.
Ja.
Im Englischsprachigen weitet sich das vielleicht ein bisschen, aber Poetry Slam nimmt ja doch auch gerne sozusagen die gesellschaftlichen Sprachmuster, die Gesellschaft, was passiert in der Gesellschaft, welche Themen sind gerade da und so und verbindet das ja irgendwie gerne. Das heißt, es ist und dann einfach sprachlich, kein Wunder, dass das dann vielleicht nicht so krass rüberschwappt, wie wenn man es in Buchform hat. Weißt
total,
du, was ich meine?
Ich glaube, die Goethe-Institute haben das eine Zeit lang immer mal gemacht, dass auch so Poetry-SlammerInnen ins Ausland geschickt worden
sind. Man kann das auch machen, ne? Aber du würdest dir halt jetzt nicht, wenn du dich für Poetry Slam interessierst, hier sagen, was ist denn in Denver, Colorado gerade bei Poetry Slam passiert an der und der Uni, sondern dann gibt es halt einen deutschen Kosmos sozusagen und in den taucht man dann halt irgendwie ein, ne? Und ich will einfach ein bisschen über Andrea Gibson heute reden und habe dafür mich mit dem Nachruf in der New York Times beschäftigt. Andrea Gibson benutzte das Pronomen they. Ich versuche das so gut ich kann irgendwie hinzukriegen. Andrea Faye Gibson, am 13. August 1975 in Calais, Maine, geboren. Ist ja lustig, ne? Die Amis, die nehmen immer französische Namen oder so, Städte, die einfach so komplett wie die europäischen heißen. Gut. Das war aber eine Arbeiterstadt, keine französische Hafenstadt. Und der Vater arbeitete für die Post, die Mutter als Sekretärin an einem technischen College. Und sie ist in so einer sehr religiösen und konservativen Welt aufgewachsen, hat auch eine römisch-katholische Schule besucht und hat dann in einem Text über ihre sexuelle Identität geschrieben: I had a solid idea of what I would lose if I came came out and I knew it would be excruciating, but not more excruciating than losing myself. Das hat sie im Out Magazine in 2017 geschrieben und dann noch hinzugefügt, so after a long time of mastering how to leave the pronouns out of all my love poems, I finally started telling people about the softness of my love's face. Und hat dann eben, wie gesagt, ihre ganze Sprache darauf halt angepasst, ne? Mhm. Auf diese Offenheit in der Bezeichnung und nicht eben er, sie. 1997 hat sie ihren Uni-Abschluss in englischer Literatur gemacht und ich habe mit dem Zitat von ihr eigentlich schon ein bisschen vorgegriffen, denn sie hat erstmal noch nicht selber veröffentlicht oder sowas. Sie ist erstmal nach Denver gezogen und da gab es einen entscheidenden Moment. Sie ging nämlich zu einem Open-Mic-Abend. Das war um die Jahrtausendwende und da waren die in den USA groß im Kommen. Ich glaube, bei uns sind die sozusagen etwas später reingeschwappt, so als der Trend in den USA schon groß war, ne? Und sie beschreibt, dass sie halt totale Gänsehaut hatte und diese einfach angepasst war von dieser Mischung, also dieser Energie des Performers und dann dem Publikum und wie das so mit der Sprache, über die Sprache quasi so kommuniziert wurde, dass sie das extrem berührt hat. Wenige Tage später ist sie dann direkt mit einem eigenen Gedicht aufgetreten, wollte es dann ausprobieren und wurde relativ schnell zu einem der Gesichter amerikanischer Poetry Slams. Es gibt ja immer so ein paar Stars der Szene. Mhm. Das war halt in Amerika sie und hat dann im Anschluss, auch das kennen wir, Gedichtbände veröffentlicht. Bände mit den Texten dann. Daneben auch immer wieder Musik. Was mich zu so einer kleinen Zwischenfrage bringt, ich habe mir nämlich überlegt, wenn man sie sieht und ich habe mir YouTube-Videos von ihr angeguckt, was bei Poetry Slam passiert, ist schon einfach immer noch wesentlich mehr als einfach nur der Text. Und wenn du nur den Text sozusagen veröffentlichst, dann hast du irgendwie, dann fehlt sowas. Weißt du, was ich meine? Eigentlich würde ich immer sagen wollen, okay, du musst dir eigentlich auch noch das YouTube-Video jetzt zu dem Text angucken, weil dann, es gibt ja auch Kay Tempest zum Beispiel, bei der ist es auch so, dass diese Bücher irgendwie dann so ein bisschen was fehlen und irgendwie finde ich, dann ist fast so diese Albumstruktur, wo noch ein bisschen Musik unterlegt ist und wo du dann den Text hast und dann vielleicht ein Booklet, fast eine logischere Form für sowas als ein Gedichtband. Ja. Genau, aber so, sie hat eben beides gemacht, es gibt Musik von ihr, man kann das auf YouTube angucken, das würde ich auch unbedingt empfehlen und es gibt 7 Gedichtbände, von denen keiner auf Deutsch übersetzt ist. Und dann wird die Geschichte nochmal persönlicher, bedeutender. 2021 hat sie nämlich die Diagnose von Eierstockkrebs bekommen und machte die Diagnose auch schnell öffentlich, schrieb in ihren Gedichten und Texten darüber und konfrontierte auch immer wieder das Publikum damit auf eine sehr, jetzt nicht irgendwie herausfordernde Art, sondern eher auf so eine, ja, also sie machte sich halt komplett offen vor so einem Publikum, ne? Und das sind unfassbar berührende Texte. Ein Text zum Beispiel handelt davon, der heißt Magerhead in the Chemo Room, wie sie einen Typen, also wie sie ihre Chemo hat und dann sitzt sie in so einem Wartezimmer und dann ist da einer, der so ein Magerhead hat, also so einen Hut von Trump, diese roten Hüte. Und dann überlegt sie, ist das jetzt hier der richtige Raum quasi, mit dem jetzt ins Gespräch zu gehen? Und weil ich krank bin, keine politischen Überzeugungen mehr und so weiter? Und dann kommt sie irgendwann so zu diesem Punkt, wo sie sagt so, aber hinter all dem Scheiß steckt halt so diese menschliche, wir sind beide nur hier kurz und ne, so dieses Memento Mori-Gefühl, was sie halt extrem stark hat, überkommt sie dann so sozusagen und geht so über dieses politische drüber, ohne das wegzuwischen. Und alleine der Text ist schon so krass. Also sie ist wirklich eine unfassbare Performerin. Ich habe mir dann auch in der Folge einige Videos angeguckt und kann das nur empfehlen. Es wird auch ein Dokumentarfilm bald in die Kinos kommen, Come See Me in the Good Light, wo es darum geht, wie sie und ihre Frau mit der Krankheit umgehen. Genau. Und ihr großes Anliegen war immer Empathie, also Literatur als Empathiemaschine sozusagen. Diesen Ansatz gibt's ja. Und den hatte sie, das wollte sie, dass Literatur das schafft. Und ich glaube, wenn man sich mit ihrem Werk beschäftigt, merkt man, dass das auf jeden Fall was ist, was von ihr bleiben wird. Und insofern bin ich froh, dass sie jetzt hier auch mal bei uns stattfindet.
Mhm. Ja, total.
Die helle Kammer.
Josef, es gibt ein Buchphänomen, das ich mir mal genauer angeguckt habe, New Adult. Das ist absatzstärker als alle anderen Bereiche in der Literatur. Im Gegensatz zu anderen Buchinhalten trendet alles zum Thema auf den sozialen Medien, was mit New Adult zu tun hat. Und bei der Buchmesse hier als auch in Frankfurt hat diese Literatur die größte Zielgruppe angelockt und Hallen gefüllt.
Genau, wir hatten uns ja da schon mal vor ein paar Wochen kurz drüber unterhalten, über diesen krassen Trend, der dann auch eng verknüpft ist mit so BookTok und solchen Sachen.
Genau. Ja, und ich hatte noch nie aus diesem Bereich was gelesen, das wollte ich ändern, um mit dir drüber sprechen zu können. Grob gesagt, zur Einordnung umfasst dieser Bereich halt Geschichten über junge Menschen zwischen 18 und 25. Es geht immer auch vorrangig um Liebe dabei, hat sich dann ab den späten 2000ern sehr etabliert und füllt eben mit der Zielgruppe so ein bisschen diese Lücke zwischen Jugendromanen, den ich ja immer lese in den Ferien, und dem danach. Also es gibt ja keine klassische Erwachsenenliteratur, aber du weißt, was ich meine. Damit verknüpft sind natürlich bestimmte Themen rund um Beziehung, Selbstfindung und Identität. Aber es wird eben schon expliziter als im Jugendroman. Es geht auch viel um Sex und all das. Und hier gilt auch in diesem Bereich des New Adult Romans geht es auch ganz stark um, ja, judge a book by its cover, könnte man sagen. Denn es gibt eine genretypische Ausstattung für diese Bücher. Wir gehen das mal durch. Ich sag dir, was typisch ist, und du sagst, ob das Buch, was ich mitgebracht habe, diese Bedingung erfüllt, okay?
Sehr gerne.
Englischer Titel?
Auf jeden Fall. Call My Heart Home.
Pastelltöne?
Ja, ne?
Ja, ist schon pastellig.
Ich kenne mich mit Pastell nicht aus.
Josef kennt sich mit Pastell nicht aus.
Ich nehme pastellig an.
Es ist Pastell. Hochwertige Ausstattung, also Farbschnitt, Goldprägung.
Sieht zumindest so aus, als also ja. Für eine bestimmte Art von hochwertig. Ich will dir jetzt nicht das Spiel kaputt machen, aber das ist
ja,
nicht
ja.
meine Vorstellung. Aber ist so, ja.
Ist so, ist
es
ein hochwertiges,
glänzt,
genau.
Es sind Fotos
und es gibt
drin.
Ein sogenanntes Page-Overlay. Ich wusste nicht, was das ist. Josefs Augen weiten sich.
Okay.
Jetzt wart halt mal ab. Du musst jetzt offen sein, okay?
Ich bin voll
das
offen.
Ist so ein auf Transparentpapier gedrucktes Bild und das kann man so über die Seiten legen. Man sieht die Schrift noch durch, also wie so eine Art Lesezeichen, nur größer. Also auch das haben wir und Goldprägung, ne, haben wir schon gesagt. Und das ist Teil einer Reihe, das kannst du an dem Buch nicht sehen, aber das kann ich bestätigen. Ganz typisch für diese Young Adult Romane ist, dass man sie sammeln kann, dass sie Teil einer Reihe sind. Und deswegen ist das zum Teil auch so ein absatzstarker Markt, denn die Titel werden doppelt gekauft oft. Man kauft sich das Buch einmal für das Bücherregal und einmal zum Lesen. Weil, wenn du es liest und der Buchrücken irgendwie ne, ein bisschen kaputt geht oder diese hochwertige Ausstattung leidet, dann ist es für die Sammlung nicht mehr geeignet. Und genau so ein ungeeignetes Exemplar habe ich mir für einen schmalen Taler gekauft, weil ich wusste halt echt nicht, wie ich es finden werde und wollte jetzt nicht beim Verlag anfragen. Aber ich habe mir so ein Mängelexemplar zugelegt. Da ist der Farbschnitt und ein bisschen kaputt, was mich ja jetzt nicht unbedingt stört. Und jetzt schauen wir mal rein, Josef, was ich da so...
Was hast du gelernt über die Liebe und das Leben?
Über das Leben. Und
die Sexualität nicht zu vergessen.
Genau, und Sex. Also, wichtig ist mir an der Stelle nochmal zu sagen, ich wollte was über Young Adult lernen, aber meine Einschätzungen beziehen sich jetzt natürlich nur auf dieses Buch. Also, ich habe beim Lesen einfach gemerkt, dass
es... Stichprobe.
Ja, es ist eine Stichprobe und wie auch vermessen ich da rangegangen bin, dass ich irgendwie dachte, ich würde da ne, zu grundsätzlich was sagen können. Aber ich habe mich eben auch generell mal ein bisschen informiert. Autorin des von mir gewählten Buches, du hast den Titel schon gesagt, Call My Heart Home, ist Carina Schnell, die ist 91 geboren, also in unserem Alter, ist Übersetzerin und Schriftstellerin und regelmäßig auf den Bestsellerlisten. Und dieses Buch ist eben der erste Teil ihrer neuen Reihe, die heißt Island Summer und das fasst ganz gut zusammen, was da passiert. Es ist Sommer auf irgendwelchen Inseln und Leute verlieben sich. Es ist ein aktuelles Beispiel für New Adult und tatsächlich erscheint der zweite Teil der Reihe jetzt im Juli. Also wir sind hier ganz zeitnah dabei. Das ist nämlich auch typisch, weil dieses Buch ist im Frühjahr erschienen und jetzt schon erscheint der nächste Teil.
Sollte ich gerade fragen, es geht viel schneller.
Es geht viel, viel schneller. Das Buch ist in so einer Art Er-sagt-Sie-sagt-Weise aufgebaut. Also die Kapitel sind mal mit ihrem, mal mit seinem Namen überschrieben und dann erzählt eben die jeweilige Person, aus deren Perspektive da gesprochen wird. Das, wer genau er und wer sie ist, das erzähle ich dir gleich noch. Das ist ein sehr schneller, also schnell nachvollziehbarer, simpler Aufbau. hat ja auch Vorteile, ne, wenn man aus zwei Perspektiven erzählen will. Ich finde, hier ist ein bisschen verschenkt, die Einschätzung nehme ich schon mal vorweg, weil normalerweise ist ja das Tolle an diesen Perspektivwechseln, dass man sowohl die gleiche Situation aus unterschiedlichen Perspektiven darstellen kann und dann aber merkt, dass die Situation ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Und der zweite Vorteil ist, dass man Lücken lassen kann. Und hier ist es halt so ein bisschen verschenkt, weil da im Prinzip gar keine Lücken entstehen, sondern jedes Kapitel geht immer sozusagen zeitlich nahtlos in das nächste über. Und ich wollte dir da mal ein kleines Beispiel mitbringen, bevor ich dir mehr über das Buch erzähle. Da hast du auch schon mal so einen Ton im Ohr, okay? Mein Herz klopft schneller bei dem Gedanken, dass ich gleich den Mann kennenlernen werde, der dieses Kunstwerk geschaffen hat. Ich atme tief durch, hebe die Hand und klopfe. Jetzt kommt das neue Kapitel. Ein dumpfes Klopfen reißt mich aus dem Schlaf. Ich schrecke auf und brauche einen Moment, um mich im Halbdunkel des Baumhauses zu orientieren. Also du merkst, ne, da ist jetzt dieses Buch, erzählt schon alles sehr aus. Das ist irgendwie mir direkt aufgefallen und ich sage das gleich am Anfang, weil wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass wir das irgendwie mögen, wenn Sachen offen bleiben, wenn Sachen nicht ausgesprochen sind, wenn es Lücken gibt, in denen man sich so ein bisschen breit machen kann. Zurück zur Story, jetzt will ich dich mal richtig mitnehmen. Also, wir haben hier Aaron und Shane und die begegnen sich auf Hawaii, verlieben sich, haben Sex und haben ein Happy End. Das ist im Prinzip die Story. Also, das ist auch gar kein Spoiler, wenn ich das so sage. Auch nicht für die Zielgruppe, weil es geht genau darum, dass es ähnliche Muster gibt, sogenannte Tropes. Wir kommen da noch drauf. Du lernst heute richtig was, Josef.
Nee, das wusste ich schon. Also da bin ich, ja,
okay, gut, da habe ich dich unterschätzt.
Bereich auch ein gewisses Grundinteresse. Ne?
Ja, also ich hatte zu Beginn, muss ich sagen, zu Beginn große Schwierigkeiten mit der Figurenzeichnung, weil wir haben es hier eben mit Figuren zu tun, die zumindest am Anfang genau dieselben Muster bedienen, die dieses Genre eben zum Teil auch gefährlich machen, was so Rollenverteilung betrifft. Wir haben hier Aaron, eine Frau, die keine Freundschaften pflegt, die für sich bleibt, die nicht sozial eingebunden ist, ihren Schmerz nicht teilt und ihre Gefühle nicht zeigt. Am Anfang zumindest. Ich musste mich dann ganz schön zurücknehmen, weil das entwickelt sich dann. Und da werde ich auch noch drauf kommen. Es gibt aber bestehende enge Bindungen. Im Fall von Aaron sind es drei, nämlich ihr Vater, ihre beste Freundin und ihre Arbeitgeberin. Was ich aber auch wieder seltsam fand, ist, dass mit denen man, versteht man sich dann halt so blind und ohne groß drüber zu sprechen, also als ob das keine Arbeit wäre, eine innige Beziehung zu führen. Ja, so. Aaron macht sich immer Sorgen, hat immer ein schlechtes Gewissen und natürlich ist sie ungeschickt und tollpatschig. Du kannst dir genau vorstellen, was für eine Art Frau Aaron ist. Sie studiert übrigens und deswegen, und das kam eben erst später raus, ist sie sozial auch nicht eingebunden, denn an ihrem Studienort, der ist weit weg von Hawaii, wo sie geboren wurde, da hat sie eben noch keine Freundschaften schließen können und deswegen erklärt sich dann auch, dass sie eben auf Hawaii selbst dann so enge Bindungen hat, die am Anfang eben nicht zur Sprache kommen. Mir wurde sie, ich muss das ehrlich zugeben, immer nachvollziehbarer in ihrer Art, weil am Anfang dachte ich, sie ist einfach dieses typische Klischee von so einer, sie ist das Klischee eines Klischees, also so diese Frau, die immer so gestresst ist, die sich nicht entspannen kann, die alles immer so ernst nimmt. Und dann kommt aber eben im Laufe der Geschichte raus, dass ihre Mutter mit 3 Jahren gestorben ist. Ihr Vater ist schwer krank und sie hat immer gejobbt und studiert, also sich immer Stress gemacht, um ein Heilmittel für ihren Vater zu finden. Also the pressure is on und deswegen ist Aaron halt auch einfach, ne, immer so schlecht gelaunt und immer so, naja, traurig und hat immer so Sorgen über die ganze Welt. Dementsprechend konnte ich es aber irgendwann besser nachfühlen, wenn man diese Biografie jetzt einfach mal so als gegeben annimmt. Da würde ich mich wahrscheinlich auch so verhalten. Und ich musste mich dann richtig überraschen lassen, weil es gibt einige Momente in diesem Buch, die gar nicht so typisch sind für diese Romane und die das Buch sehr viel vielschichtiger gemacht haben. Aspekt Nummer 1, der politische Aspekt. Es geht hier ganz viel um den Tourismus auf Hawaii, um Umweltverschmutzung, um die Natives auf Hawaii, die dort geboren sind und um den Rassismus, um Privilegien, kulturelle Unterschiede. Zweite Besonderheit, der künstlerische Aspekt, weil Shane, in dem Buch, der junge Mann, den Aaron kennenlernt, ist eben ein Native auf Hawaii und Schnitzkünstler. was ich auch irgendwie geil finde. Also er lebt eine Art Aussteigerleben und engagiert sich mit seiner Schnitzkunst für seine Heimat. Es ist aber auch eine interessante Figur, weil der total glatt gebügelt ist. Also man merkt sofort, dass sich, das ist jetzt eine Unterstellung, aber dass sich dieses Genre eben vorrangig an weiblich gelesene Personen wendet. Und er ist eben der Gute, der chillige Super-Surfer-Typ, der sie aus ihrem Panzer lockt, aus ihrer Verstocktheit und aus ihrer Angst. Natürlich hat auch Shane ein kleines Trauma, weil er ist natürlich kein unbeschriebenes Blatt.
Trauma gehört, glaube ich, auch so ein bisschen, kommt auch oft vor.
Ja, ne? Trauma ist viel, aber nichts, was sich mit Aarons rehbraunen Augen und ihrem blonden Haar nicht in Luft auflösen würde. Das ist ja auch immer wichtig bei diesem, ne? Es ist ja nicht so, dass es alles langfristig schlimm sein soll. Ich habe dir dazu auch eine kleine Stelle mitgelockt. Mitgelockt. Wo war ich jetzt mit meinen Augen?
Haaren.
In welchem Text? Ach, bei den Locken, genau. Moment, ich suche mal kurz.
Such mal ganz entspannt. Lynn wühlt sich nochmal durch das Kapitel durch. Und wie sieht's aus?
Tja, das frage ich mich auch gerade, was ich hier aufgeschrieben habe. Ich habe hier auf der Seite nicht mal eine Markierung. Ich glaube, ich habe mich einfach verschrieben, aber wir haben noch so viele Stellen, das stört uns jetzt nicht. Also auf jeden Fall muss man eben sagen, dass der durch sein politisches Engagement so eine kleine Traumatisierung hat. Und das Geilste ist aber eigentlich, dass er so korrekt ist, dass es fast schon klingt wie eine Betriebsanleitung. Und eigentlich ist das was Gutes. Ich will mich da jetzt nicht so sehr drüber lustig machen. Wir kommen da später nochmal drauf, aber lustig ist es trotzdem ein bisschen. Also die begegnen sich jetzt zum ersten Mal, weil Aaron, die ist zurückgekommen nach Hawaii, weil ihrem Vater geht's schlechter. Ne? Sie pausiert ihr Studium, kommt nach Hause, um ihren Vater zu pflegen. Und das ist alles total teuer. Die Krankenkasse kann sich kaum jemand leisten. Da schwingt auch sehr viel Gesellschaftliches mit. Und sie versucht jetzt ganz viele Jobs zu kriegen, um das zu bezahlen. Und ein Job ist eben, dass sie bei der Zeitung dort arbeitet und sie soll eben ein Porträt über diesen Schnitzkünstler schreiben, weil der bald eine Ausstellung hat. Und dann treffen die sich zum ersten Mal. Die sind relativ jung, ne, Anfang 20. Und er und sie treffen aufeinander und er bringt sie aus Versehen halt direkt zum Wein beim ersten Kennenlernen, weil er ist halt so super lässig und fragt dann halt so Sachen zurück und sie will da nicht drüber sprechen und er fragt dann auch nicht weiter nach, aber sie ist einfach so krass emotional, weißt du, und rennt dann weinend davon. Und dann denkt er so, der Drang, ihr hinterherzulaufen, wird stärker. Wir kennen uns kaum, doch irgendwie würde ich gern mehr tun, als mich bloß für meine Fragen zu entschuldigen, die sie offensichtlich an etwas erinnert haben, woran sie sich nicht erinnern wollte. Aber wie soll ich helfen, wenn ich nicht weiß, was los ist? Das Einzige, was ich tun kann, ist ihr klarzumachen, dass sie bei mir nicht auf der Hut zu sein braucht. Damit sie sich beim nächsten Interview wohler fühlt, hilft es vielleicht schon, wenn sie unsere Treffen nicht nur als einen Job sieht, den es zu erledigen gilt, sondern als etwas, wobei sie sogar ein bisschen Spaß haben könnte. Ich schaue ihr nach, bis sie zwischen den Stämmen verschwunden ist. Ob sie morgen wirklich wiederkommt? Irgendwie habe ich es so im Gefühl, dass sie sich für ihren Abgang schämt, auch wenn sie das meiner Meinung nach nicht muss. Lieber spreche ich mit einer emotionalen Person, egal ob diese Emotion Wut, Trauer oder Scham ist, als mit einem gefühlskalten Roboter. Also du siehst schon, die können sehr gut reflektieren. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Genau, und warum mich das auch überrascht hat, das ist der Punkt, dass in der Verlagsvorschau der Trope Enemies to Lovers verlinkt wurde. Und weißt du, worum es da geht bei Enemies to Lovers?
Ja, ja. Zwei, die sich am Anfang nicht ausstehen können, kommen am Ende zusammen. Ich meine, das ist fast jede Rom-Com.
Ja, genau. Das ist eine ganz bekannte Trope. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass das hier einfach überhaupt nicht zutrifft. Ne? Mit diesen Tropes wird ja verschlagwortet, worauf man sich einlässt. Das ist quasi wie so eine Content-Note, bloß nicht zur Warnung, sondern um eben klarzumachen, welche Dynamiken eine Rolle spielen werden, um die Bücher damit zu bewerben.
Das ist quasi das Moderne von dem, was unsere Eltern, oder ich weiß nicht, ob deine Eltern, aber was es ja dann so manchmal gab, so ich will mal einen richtig guten Krimi haben oder ich will einen richtig guten Wälzer für den Urlaub. Also ne, letztlich
genau.
Geht nur schon ein bisschen präziser noch,
ja.
Weil es nicht nur das Genre ist,
ja.
Aber trotzdem auch dahinter steckte ja schon so ein Wunsch, das sollte auch auf eine ganz bestimmte Weise aussehen.
Richtig.
Weißt du?
Und du hast, es ist gut, dass du das Wort präziser sagst, weil es geht eben darum, abseits des Genres, also New Adult, ganz konkret auch zu sagen, was genau wird da passieren. Das fand ich eben interessant, dass dass das sozusagen immer auch die Erwartungen erfüllen soll. Man kann das dann nochmal weiter treiben und das nicht nur auf die Dynamik zwischen den Figuren beziehen, sondern auch auf die Figuren selbst. Es gibt zum Beispiel die Trope Bad Boy. Ne, also dann würde das auch noch dastehen und dann weiß man eben, okay, es wird ein Bad Boy im Buch geben, finde ich irgendwie geil, will ich lesen. Die Leserinnen wissen also, was sie erwartet und das soll auch so sein. In diesem Buch, was ich mitgebracht habe, waren die Tropes Grumpy vs. Sunshine, Haters to Lovers und From Two Different Worlds. Und ich finde auch, dass zwei davon bedient werden. Sie ist ja so ein bisschen verkrampft, ne? Er ist so der Sunny Boy, ich hatte das schon gesagt. Und die kommen auch aus unterschiedlichen Welten. Die sind zwar beide aus Hawaii, aber Privilegien spielen eine Rolle. Und die haben halt einfach eine unterschiedliche Geschichte von mir aus. Aber Haters to Lovers wird zum Glück überhaupt nicht ein Thema sein. Allerdings habe ich mir genau deswegen dieses Buch bestellt, weil wir wollten ja wirklich mal in die tiefsten Abgründe dieser Gattung rein. Und gerade dieses Enemies to Lovers ist ja eine Trope, die so ein bisschen auch schnell in so toxische Verhaltensweisen rutscht und das so reproduziert und auch verharmlost und normalisiert. Also so dieses Ding von die wahre Liebe ist halt am Anfang ein Arschloch. Das sind ja Sachen, die irgendwie auch wirklich gerade für junge Menschen gefährlich sein können, wenn es um Gewalt in Beziehungen geht. Und wie gesagt, da wurde ich ein bisschen überrascht, weil das wurde hier auch vermerkt, ist aber, hat sich nicht eingelöst, um das mal vorwegzunehmen. Aaron und Shane sind von Anfang an extrem ehrlich, achtsam und höflich miteinander. Nur am Anfang ist Aaron, und das sage ich jetzt in großen Anführungszeichen, ein bisschen zickig, weil sie eben immer so gestresst ist. Aber da hilft natürlich, dass Shane immer so süß lächelt und so einen muskulösen Oberkörper hat. Das muss man auch sagen. Also das spielt eine große Rolle. Es gab ein ganz bestimmtes Phänomen dieser Geschichte oder einen Aufbau dieser Geschichte, der mich am Anfang abgeschreckt hat. Und ich sage immer am Anfang, weil am Ende war alles ganz anders. Dazu komme ich aber noch. Aber am Anfang ist es halt so, es sind immer die äußeren Umstände. Ja, also alles Chaos und alles Schmerz, Leid und alle Herausforderungen in dieser Geschichte kommen von außen. Also es wird tragisch dadurch, dass Aarons Mutter bereits tot ist. Es wird dadurch tragisch, dass Shanes Mutter als Anwältin arbeitet und eben gegen Rassismus und sowas kämpft Umweltzerstörung. Aber innerhalb der Familien gibt es keine wirklichen Reibereien, keine Auseinandersetzungen und wenn, dann eben nur als kurze Irritation und Abgründe gibt es eigentlich nicht. Auch wenn natürlich die Leute uneinig sind manchmal, aber es geht irgendwie nie darüber hinaus und deswegen hält es auch nie lange an, also so beim Lesen gefühlt. Was mir auch aufgefallen ist, dass hier eine feministische Figur gezeichnet werden soll, aber das wirkt häufig nur wie eine Markierung. Gibt's eine ganz lustige Stelle. Aaron kommt in ihr altes Kinderzimmer am Anfang dieses Buches zurück und beschreibt dann, was sie sieht. Und da hängen so ein paar Poster an ihrer Wand. Flüchtig streift mein Blick die Poster an den Wänden. Marie Curie, Ruth Bader Ginsburg und Hanani K. Trask sehen mich vorwurfsvoll an. Ich fahre herum und schließe die Tür so leise wie möglich. Und ich dachte so, oh mein Gott, Wissenschaftlerinnen, eine hawaiianische Aktivistin, und fand das so extrem spezifisch, aber das ist nie wieder Thema. Und ich habe dir ja Aaron auch beschrieben. Also man sieht jetzt nicht direkt, dass sie das Leben dieser Frauen so super krass geprägt hätte. Und das fand ich schon auch irgendwie bemerkenswert, dass hier der Versuch da ist, tatsächlich eben nicht diese ganzen toxischen Sachen zu reproduzieren. Damit hatte ich auch gar nicht gerechnet. Das wurde auch so überhaupt nicht verschlagwortet oder so. Aber es bleibt eben oft sehr behauptet.
Ich finde, ganz kurz, das schwingt so ein bisschen, man hat so das Gefühl, dass sozusagen Sally Rooney und das so ein bisschen im selben See schwimmt, vielleicht auf einem anderen Niveau, das kann man sicherlich sagen. Aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, auch für die Bücher von Sally Rooney und viele Romane, die so ähnlich sind, dass die Konflikte teilweise nicht mehr so krass sind. Das ist mir auch aufgefallen beim Lesen nochmal von diesen Büchern, wie sie vielleicht mal waren oder so. Also das ist oft so, zum Beispiel bei Normal People geht es ja darum, dass die beiden sich einbilden in der Klasse, würden die das komisch finden und deswegen treffen sie sich heimlich oder so. Aber dass so diese ganz krassen, sage ich mal klischee-mäßig Romeo und Julia, die Familien hassen sich und die bringen das so, sondern dass so Bücher irgendwie sehr viel über so kleine Zwischenmenschliche, das was du jetzt auch so beschrieben hast, ne, die Figuren reflektieren dann ganz viel und überlegen sich. Ja. Und es passieren dann auch Sachen sozusagen durch dieses, was so im Kopf alles passiert. Aber dass so diese großen, dass es ständig Konflikt gibt, der dann die Handlung vorantreibt, dass das auch bei Sally Rooney und so zum Beispiel nicht mehr so krass ist, wie es vielleicht mal war.
Ja, ich finde, der Unterschied ist eigentlich fast noch irgendwie subtiler, weil ich meine, ne, hier sind ja eigentlich alle Anlagen für große Konflikte drin. Also es geht wirklich darum, dass da irgendwelche Hammerhaie bei der Brut gestört werden und Leute, die das wirklich schlimm finden. Es geht darum, dass sich die Menschen auf Hawaii ihre Wohnungen nicht mehr leisten können, weil alles an Touristen vermietet wird. Es geht irgendwie darum, dass die Mutter tot ist, dass der Vater unheilbar krank ist.
Ja,
also
voll.
Ich finde, eigentlich könnte man da auch so einen Familienepos schreiben, an dem alle zerbrechen. Oder in dem alle zerbrechen. Und das passiert halt nicht. Und ich glaube, das hat viel mit der Sprache zu tun, weil, dass es schlimm ist, wird schon sehr stark auch behauptet. Aber es kommt nicht so richtig an. Und ich habe den für später noch ein paar Stellen mitgebracht, weil ich glaube, da merkt man das dann. Ich muss dir insgesamt sagen, dass mir das hier aber in diesem Buch alles lieber ist, als dass es gar nicht passiert. Sowohl diese feministischen Anflüge, als auch, dass die sich eben nicht irgendwie hassen am Anfang. Weil ich finde eben, gerade dadurch, dass das Genre für Heranwachsende gedacht ist, macht es total Sinn, wenn es gerade hier, wo es um Unterhaltung geht, nicht irgendwie gleichzeitig verletzende Sprache reproduziert wird. Es gibt auch im Nachwort die Erwähnung eines Sensitivity-Readings und da können sich die Leute so drüber lustig machen, wie sie wollen. Ich finde das prinzipiell erstmal gut, wenn in einem Unterhaltungssegment, das irgendwie extrem viele LeserInnen erreicht, dann wenigstens auf sowas geachtet wird, weil wir brauchen da nicht irgendwelche Maßstabe anlegen von eben, ne, also wir können brauchen das Buch nicht zu einem anderen machen zu wollen. Es ist das, was es ist und als das, was es ist, will es bestimmte Dinge und ich bin froh, dass es eben auch ganz bestimmte Dinge nicht will, die in diesem Genre eigentlich üblich sind. Die Sprache im Buch, ich hatte das angesprochen, war auch das, was es mir aber am schwersten gemacht hat. Ich habe dir mal ein paar Beispiele mitgebracht, wie über Gefühle gesprochen wird. Wir haben das am Anfang schon gehört, als ich das kurze Stück von Shane vorgelesen habe. Aber jetzt sind wir hier in dem Haus von Erin und sie denkt an ihre verstorbene Mutter. Sie guckt auf ein Foto. Es ist eine der wenigen Aufnahmen, die uns zu dritt zeigen. Als meine Unterlippe zu zittern beginnt, beiße ich rasch in meinen Bagel, kaue und schlucke. Er schmeckt nach Asche. Das ist halt das Level, auf dem die Emotionen kommuniziert werden, also verschriftlicht werden, beschrieben werden. Und ich glaube, das ist der Grund, warum auch sowas Schlimmes einfach nicht wirklich als existenziell mir vermittelt werden kann, weil es einfach too much ist. Also dieser Bagel schmeckt ja nicht wirklich nach Asche, das sagt man halt so. Aber das funktioniert halt im realen Leben nicht als Vergleich. Haben wir noch eine Stelle mitgebracht. Du kriegst jetzt so mein Best-of. Wir haben ja schon gesagt, dass Shane ein kleines Trauma hat. Das wird im Buch auch sehr spät erst kommuniziert, weil er kann darüber nicht wirklich sprechen. Das war sehr schlimm für ihn. Ich lese jetzt kurz was dazu vor, was das ein bisschen klären könnte, was da passiert ist. Ich erinnere mich gut an die Demos vor einigen Jahren, an die Gesänge meiner Mitprotestierenden, während wir uns Seite an Seite der Polizei entgegenstellten. Doch dann wird die schöne Erinnerung von einer anderen, aktuelleren verdrängt. Plötzlich spüre ich wieder grobe Hände auf meinen Armen, höre gebrüllte Drohungen, ich sehe den Schlagstock auf mich niedersausen, fühle die Kühle der Gitterstäbe unter meinen Fingern. Also auch das eigentlich ein Thema, komplett geeignet für eine wirklich ernsthafte Auseinandersetzung, denn Polizeigewalt und so weiter, das ist halt echt ein Ding. Und ich finde total dankbar, dass so ein seichtes Buch das zum Thema macht, ne? Aber du siehst schon an der Sprache, es bleibt ja irgendwie so ein bisschen dahergesagt. Das gleiche Problem hatte ich auch mit den Dialogen. Da habe ich dir auch mal ein schönes Beispiel mitgebracht. Und sie ist jetzt auf ihrer neuen Arbeit. Sie hat da als Jugendliche schon mal gearbeitet und ihre Chefin Tamika hat sie wieder eingestellt und sie hat ihren Smoothie mitgebracht. Als ich Tamika einen reiche, also einen Smoothie, leuchten ihre braunen Augen. Ein Dr. Green mit Spinat, Orange, Banane, Ananas, Ingwer, Mangosaft und Honig? Natürlich, du hast doch nicht geglaubt, dass ich mit leeren Händen komme. Und ich finde, das ist so wirklich in a nutshell ein Beispiel dafür, wie Dialoge nicht funktionieren. Wenn du mir meinen Lieblingssmoothie mitbringst, dann zähle ich dir nicht die Zutaten auf. Das macht kein Mensch. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist dieses on the nose, ne, was du an jetzt eigentlich in allen Beispielen so gebracht hast, dieses zu viel erzählen, immer direkt so drauf, wenn der eine aufhört, kommt der nächste und dann geht's immer so weiter.
Genau, also das ist, ich könnte mir den jetzt nachbasteln, diesen Smoothie, und darum geht's aber ja nicht. Es geht darum, dass die sich gut kennen. Das ist das, was rübergebracht werden soll. Also war auch eine spannende Stelle, um das mal so ein bisschen zu reflektieren. Josef, du hast es leider noch nicht geschafft. Es geht nochmal um Gedankengänge. Und wie auch hier überkommuniziert wird. Das leise Ping meines Handys erregt meine Aufmerksamkeit. Der Ton verrät mir, dass eine E-Mail eingegangen ist. Da ich nicht gerade viele E-Mails bekomme, beschließe ich, einen Blick darauf zu werfen und ziehe das Smartphone aus der hinteren Hosentasche. Mit einer Hand entsperre ich den Bildschirm, während ich mir mit einer anderen einen weiteren Kokoswürfel in den Mund schiebe. Also dafür, dass da einfach aufs Handy geguckt wird, finde ich, braucht man schon sehr viele Sätze. Und das ist einfach mir ein bisschen zu viel dafür, dass das Buch halt insgesamt, 350 Seiten hat, frage ich mich, was passiert wäre, wenn man da mal ordentlich gekürzt hätte.
Ich finde das schon interessant, dass es ja offensichtlich bei den LeserInnen und für die es gedacht ist, ein Interesse oder auch ein Bedürfnis an solchen Ausführlichkeiten gibt, offensichtlich, weißt du? Also, dass da sich nicht so dieses Gefühl einstellt, weil das kann man ja nicht nur mit dem Alter begründen. Also, ich würde mal sagen, wenn du jetzt 18, 19 bist und so ein Buch liest zum Beispiel, bist du ja nicht irgendwie, also es ist ja nicht irgendwie, dass du geistig noch nicht in der Lage wärst, Auslassungen umzugehen oder sowas, weißt du? Das heißt, es muss ja irgendwie auch eine Präferenz dafür da sein, alles so ausführlich beschrieben zu kriegen. Das finde ich schon.
Ja, das frage ich mich auch. Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich kann es mir jetzt auch nach der Lektüre nicht ganz erschließen, weil ich finde wirklich, dass diese Stellen, ich meine, ich habe gerade überlegt, ob es was damit zu tun hat, dass man nicht so aufmerksam ist beim Lesen und dass es quasi wichtig ist, dass es keine Lücken gibt, weil sonst, ne, am Strand zum Beispiel oder, aber eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, weil so komplex ist nicht, was da passiert. Also ich weiß es nicht, aber ich habe dir nochmal was mitgebracht, weil das fand ich auch interessant. Ich finde, dass Shane so ein bisschen weniger nachvollziehbar ist oder ein bisschen oberflächlicher auch beschrieben wird. Und das merkt man auch daran, wie er über Aaron nachdenkt. Man merkt einfach, dass die Autorin hier versucht, sich in seine Perspektive hineinzuversetzen. Und ich finde, das klingt manchmal nicht so gut. Ich lese dir da ein Stück vor. Die sind sich jetzt hier näher gekommen so ein bisschen, ne? Also sie haben noch nicht rumgemacht oder so. Rumgemacht, auch so ein toller Begriff. Naja, okay. Well, dieses Buch, ey. Also sie sind noch nicht intim geworden, aber sie sind irgendwie nah beieinander und das macht was mit ihnen. Ich wende mich von Aaron ab, muss dringend etwas Abstand zwischen uns bringen, um meine plötzlich zu schnelle Atmung in den Griff zu kriegen. Was ist nur los mit mir? Aaron hier zu sehen, in meiner Werkstatt, wie sie sich mit großen Augen umsieht, liebevoll mit den Fingern über meine Kunstwerke streicht. Das macht etwas total Abgefahrenes mit mir. Mein Herz hämmert dumpf in meiner Brust und meine Fingerspitzen brennen, wo ich ihre Wange berührt habe. Diese kleine Werkstatttour ist sehr schnell, sehr intim geworden und das war so nicht geplant. Und ich finde halt so, das, was ich an Büchern ja so liebe, ist, dass ich wirklich mal in eine andere Perspektive eintauchen kann. Und das ist was Abgefahrenes mit Shane macht. Aaron zu sehen, das kann ich mir jetzt auch so denken, aber tiefer kommen wir dann auch nicht rein in Shane. Jedenfalls nicht auf diese Weise. Es tut mir so leid. Das Buch bringt das Schlechteste und Albernste in mir zum Vorschein. Letzte kleine Leseprobe. Dann hast du es geschafft, Josef. Letzte kleine Leseprobe. Da geht es mir vor allem um die Handlungen. Denn das war, glaube ich, sprachlich noch mein allergrößtes Problem. Denn von der Struktur ist alles, was passiert, immer so wie in etwa jetzt. Wasser tropft mir aus den Haaren, als ich mich mit den Händen aufs Surfbrett stemme und in den Stand komme. Eine Bewegung, die für mich mittlerweile so selbstverständlich ist wie Atmen. Schon stehe ich mit beiden Füßen auf dem Board. Gerade rechtzeitig, denn die Welle erfasst mich und wir nehmen rasend schnell an Fahrt auf. Ich festige meinen Stand. Und so geht es im Prinzip die ganze Zeit weiter. Ich stürze ins Wasser. Die Massen drohen, mich unter sich zu begraben. Aber ich bin ganz ruhig. Ich schwimme mit wenigen kräftigen Stößen zur Oberfläche. Ich schnappe geräuschvoll nach Luft. Also es ist egal, ob die eine Straße langlaufen oder aufstehen oder sich unter die Dusche begeben. Es ist immer dieser Duktus von, ich laufe die Straße entlang. Ich rieche einen Geruch. Ich sehe etwas. ich fühle danach etwas. Was ich fühle, ist das und das und das. Und das hat mich schon extrem irritiert. Also ich habe plötzlich so gedacht, hä, wieso macht Sprache hier gar keinen richtigen Spaß? Naja, weil hier immer dieselbe Satzstruktur benutzt wird. Also das ist irgendwie so eine ganz seltsame Art von Perspektive, weil wir sind in deren Köpfen, aber das ist ja genau der Punkt. Ich laufe ja auch nicht lang irgendwo und denke mir, ich laufe die Straße lang, jetzt rieche ich etwas. Also so würde man ja selber gar nicht über sich nachdenken und ich glaube, das hat mich manchmal extrem verwirrt und hat das Ganze so ein bisschen holzschnittartig wirken lassen. Die entscheidende Frage, die ich mir also gestellt habe, auch mit vor allem mit Beginn der Lektüre, ist, warum lesen wir so ein Buch? Ja, also und mit mir meine ich, warum lesen Menschen solche Bücher? Und ich muss gestehen, und du wirst dich jetzt wundern, wie ich zu dieser Konklusion komme, aber am Ende konnte ich das nachvollziehen, warum diese Bücher so beliebt sind. Weil, und das fällt mir echt schwer zu sagen, aber ich habe kurz überlegt, ob ich mir Band 2 kaufe, nachdem ich fertig war. Aber ich weiß warum und ich kann es dir erklären. Und vielleicht kannst du es dann ein bisschen besser verstehen. Das, was hier ist, ist, dass wir hier Probleme haben. Wir haben das angesprochen, aber das sind immer Probleme, die sich lösen lassen. Umweltzerstörung setzt man die Kraft der Gemeinschaft entgegen. Durch Liebe lassen sich traumatische Ereignisse überwinden und gemeinsam hält man auch aus, dass Menschen krank sind und sterben müssen. Alles ist im Buch, aber das wirkt so weich gewaschen. Jede Wunde ist quasi wie verpixelt und jede Trauer, die löst sich auf mit Betrachten der atemberaubenden hawaiianischen Sonnenaufgänge. Und das war natürlich zwischendurch so, dass ich mich die ganze Zeit aufgeregt habe. Aber als ich dann fertig war mit diesem Buch, dachte ich halt wirklich, es ist alles gar nicht so schlimm. Und das ist natürlich auch eine Riesengefahr, ne, wenn man so romantisiert auf die Welt blickt. Aber gerade jetzt für einen Urlaub, da sind wir wieder bei der Urlaubslektüre, das hat mich einfach extrem runtergefahren. Ich habe halt wirklich so gedacht, schön, das ist ja entspannt. Die haben nicht gestritten, die hatten hier und da mal einen kleineren Konflikt, aber dann haben sie sich sehr ehrlich gesagt, wie sie sich damit fühlen und dann war es halt auch voll okay. Und wir wissen beide voneinander, dass wir so Dramen, die so künstlich aufgebaut werden, total hassen. Ne? Also dieses ganze Drama, was dann auch irgendwie so behauptet ist, ist ja auch nicht das Wahre. Aber ja, so ging es mir und ich habe dir zum Schluss, bevor du mir jetzt sagst, ob ich verrückt geworden bin, habe ich dir noch ein letztes Beispiel mitgebracht. Wir sind jetzt hier an einer Stelle, wo Erin realisiert, sie muss was tun und sie fasst einen Plan. Sie will nämlich ja ihrem Vater helfen und jetzt geht es ihr langsam besser. Ein freudiges Kribbeln breitet sich in meinem Magen aus. Am Morgen habe ich das Haus ohne einen Funken Hoffnung verlassen. Und nun habe ich gleich zwei Jobs in Aussicht. Ich werde Tamika helfen, das Coral and Pearl zu retten. Das ist der Laden, den die führt. Ein grandioses Porträt über Shane schreiben und meinem Dad beweisen, dass er auf mich zählen kann. Vielleicht ist die Zukunft doch nicht so düster wie bisher gedacht. Zumindest, was diesen Sommer angeht. Denn allzu weit möchte ich nicht vorausdenken. Ich ziehe mich ins Lager zurück, suche Dannys Nummer heraus und warte mit klopfendem Herzen auf das Freizeichen. Und ich glaube, die Stelle zeigt für mich ganz gut, was der Reiz davon ist. Also, dass man halt einfach denkt, ja, wenn es ein Problem gibt, dann gehen wir das an und dann schaffen wir es aus der Welt. Und irgendwie, glaube ich, ist das, was viele Leute, viele junge Leute auch einfach suchen und brauchen.
Ja, und letztlich, ich meine, jetzt, ich glaube, im filmischen Bereich gibt es das schon wesentlich länger, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und im Buchbereich gibt es das auch, aber vielleicht kann man zum Beispiel diese Groschenromane oder so, diese Arztromane, ne, das sind
die
ja auch alles
sind genau
Dinge,
sowas, ja.
die auch so funktioniert haben, wo auch immer sehr klar war, wie das ist, wo du auch zum Beispiel am Cover sehen konntest, jetzt ist wieder ein Bergdoktor unterwegs und jetzt ist irgendwie wieder, ne, das war ja auch alles sehr krass geframed.
Ja.
Das heißt, jetzt gibt es halt eine bestimmte Zielgruppe hier, aber das Phänomen ist, glaube ich, im Buchmarkt generell nicht neu. Also es gab auch früher schon, es gab ja selbst zu Dickens Zeiten schon Fortsetzungsromane in Zeitungen oder so, die auch teilweise, also ich weiß, bei Dickens gab es zum Beispiel, wenn du mir kurz diese Abschweifung quasi erlaubst, da gab es wegen Urheberrecht, da gab es immer so Nachmacher von Dickens, die quasi das so schlecht gemacht haben, dass dann das Gericht gesagt hat, nee, Dickens, da kriegst du kein Geld von denen sozusagen, weil das ist so schlecht, das weiß jeder, dass das nicht von Dickens ist, quasi so, ne? Aber letztlich haben die wahrscheinlich halt auch so eine Art von einfach so, sag ich mal, bei Netflix sagt man dann immer so Content einfach, ne? Also so, es ist eine, du weißt, was du kriegst, du weißt, was du willst und das holst du dir bei diesem Buch.
Ja.
So. Und das ist ja total legitim. Also ich bin ein bisschen froh, dass du dir quasi die Mühe gemacht hast, so reinzugehen, weil ich finde, ich glaube, wir beide werden nicht jetzt nächste Woche nur noch diese Bücher lesen, auf keinen Fall. Und ich glaube, wenn wir da eins, zwei davon lesen, dann kommt auch schnell dieser Moment, wo man denkt, ich kann nicht mehr. Also jetzt stört mich halt das ganze Sprachliche und so sehr, dass ich mich auch nicht mehr irgendwie von dem anderen was mitnehmen kann. Trotzdem ist es ja so, dass ich es finde, dass ich es auch einfach zu leicht finde oder zu dumm, sich so, ja, ist halt voll scheiße, die sind halt richtig schlecht, das ist halt so, das hat kein Niveau, das ist kein, also weißt du, das finde ich irgendwie
genau,
auch langweilig.
Genau, man kann nicht drüber sprechen, ja, wenn ja, man es nicht kennt,
man kann nicht drüber sprechen. Genau, man kann es auch, ja, und wenn man es gelesen hat, kann man auch drüber sprechen, selbst wenn man Sachen daran kritisiert oder sowas, weißt du. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, wollte allerdings noch dazu sagen, damit das auch nicht zu sehr so klingt, es ist ja schon auch so, dass auch in diesem Booktalk und so durchaus auch andere Bücher noch zu ihrem Recht kommen. Also die Glasglocke zum Beispiel von Sylvia Plath hat da auch einen großen Trend sozusagen erfahren. Ja. Das heißt, dieses Genre jetzt, über das wir jetzt gesprochen haben, ist nicht das Einzige, was unter jungen Leuten sozusagen im Internet auch trendet oder sowas, nee, sondern das bezieht sich weiter.
Ja, und ich muss auch nochmal ganz klar sagen, dass ich ja grundsätzlich überhaupt keine Hemmschwelle habe, was solche, in Anführungszeichen, solche Bücher betrifft. Ne? Das ist natürlich eine Zusammenfassung, aber ich lese super gerne, habe ich vorhin gesagt, Fantasy-Romane für Jugendliche und ich finde zum Beispiel, dass Cornelia Funke extrem gut schreibt. Also ich finde auch zu sagen, dass diese Bücher alle nicht gut geschrieben sind, das könnte man aus unserer Folge hoffentlich jetzt nicht ableiten, weil ich habe mich jetzt hier konkret auf dieses Buch bezogen und weiß gar nicht, wie das bei anderen Titeln ist, ob das da irgendwie besser und anders funktioniert. Das kann man dann eben auch daher nicht verallgemeinern. Hier hatten wir jetzt halt ein schönes Beispiel, wo es mir nochmal gezeigt hat, von der Figurenzeichnung ist das gar nicht so antifeministisch und toxisch, wie ich befürchtet habe und so rückwärts gewandt. Bei der Sprache hat es mich dafür jetzt aber auch nicht vom Hocker gerissen. Und da muss man halt einfach immer gucken, ne, wenn man sich da mal mit beschäftigt, dass man dann eben trotzdem, also kennst du eins. Das ist halt einfach, mehr lässt sich dann dazu nicht verallgemeinern sagen.
Was vom Tage übrig blieb. Lin, wir machen noch eine kleine Korrektur. Du hast mich vorhin zwischen unseren Aufnahmen darauf hingewiesen, dass ich bei Andrea Gibson dann immer sie gesagt habe. Das ist natürlich überhaupt nicht meine Absicht gewesen. Ich finde es allerdings auch ziemlich schwierig im Deutschen, weil es dieses Day nicht gibt. Und es soll gar keine Entschuldigung sein, sondern nur, dass es mir durchgerutscht. Und ich hoffe, dass man sozusagen das, was ich transportieren sollte, nämlich die Begeisterung für die Person, dass das einfach durchkommt. Das, finde ich, ist das Entscheidende. Und die deutsche Sprache ist noch auf der Suche sozusagen. Wir sind noch so ein bisschen auf der Suche nach diesem Day. Habe ich so das Gefühl, dass ich einfach, also Day lässt sich im Englischen halt total gut in die Sprache einbetten. Also dann steht das einfach da.
Aber wie ist denn das? Ich muss dich kurz was fragen, weil mir geht das so mit, also wir haben ja zum Beispiel auch den Begriff der Männer und der Frauen.
Ja.
Und ich versuche mein Kind dahingehend sensibel großzuziehen, dass ich halt nicht sage zu ihm, es gibt Männer und Frauen, sondern ich sage halt, es gibt Männer und Frauen und Leute, die weder Männer noch Frauen sind und andere und alles dazwischen und so weiter. Aber ich merke eben, dass gerade in der Vermittlung mit Kindern ich total darauf angewiesen bin, irgendwie Begriffe zu haben, weil ich merke einfach, dass das für mein Kind viel eingängiger ist. Weißt du, was ich meine? Also wenn es ein Wort gibt, kann mein Kind etwas damit verknüpfen.
Ja.
Und wir reden zum Beispiel immer nur von Personen und das funktioniert super. Die Person da drüben macht das und das. Also ordne da jetzt nichts zu. Ich kann es ja auch nicht wissen.
Ja.
Aber wie regelt ihr das eigentlich?
Naja, ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt bin ich dann vielleicht auch einfach, würde mir das tatsächlich schwer fallen irgendwie, weil ich so denken würde, okay, bestimmte Sachen sind auch einfach klar und dann gibt es Bereiche, wo das nicht so ist. Also ich glaube, bei mir wäre es eher so, dass wenn jemand kommt und das nicht möchte, dass man es dann sozusagen an diesen Beispielen, sage ich mal, von Menschen, die das einfach nicht wollen, und es gibt es ja, dass ich es da dann Tries erklären würde oder auch an anderen Punkten. Aber ich finde es tatsächlich schwierig, weil ich glaube, am Ende ist es halt so, unsere Welt ist trotzdem auf eine gewisse Weise organisiert und es gibt Männer und es gibt Frauen und es gibt aber auch andere Bezeichnungen, es gibt andere Kategorien, es gibt Leute, die wollen diese Kategorien nicht. Ne? Also und das finde ich ist völlig zu respektieren und zu akzeptieren, macht aber für mich sozusagen diese Männer-Frauen-Kategorie jetzt nicht komplett obsolet. Also ne, dafür denke ich, glaube ich, zu viel selber da drin. Also da bin ich dann sozusagen vielleicht zu strukturkonservativ, um da so weit zu gehen, dass ich sagen würde, okay, das soll jetzt alles weg und sowas. Weil das ist mir selber zu wichtig dann irgendwie. Ja. Aber ja, finde ich auf jeden Fall interessant. Ich würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Das machen wir dann, wenn wir unsere 500. 1000. Folge machen oder so und dein Kind ein bisschen älter ist, ob das quasi so, welche Effekte das vielleicht auf ihn hat in der Sicht auf Menschen oder ob sozusagen das, was, sag ich mal, gesellschaftlicher Mainstream ist, dann so stark doch ist, dass es einen so ein bisschen rauszieht aus diesem,
weißt du? Ja, ich werde das beobachten. Bis jetzt bin ich da echt zufrieden, wie sich das so gestaltet. Aber, also gestaltet bei uns zu Hause, die Gesellschaft ist ja ein ganz anderes Thema. Aber ich hoffe auch, dass wenn wir hier die 500. oder 1000. Folge haben, dass sich die Sprache auch so weiterentwickelt hat, dass wir Substantive haben. Also nicht nur Pronomen neu entwickeln, sondern auch Substantive haben. Vielleicht gibt es die ja auch schon und ich weiß das einfach nicht. Aber wo wir diese duale Aufteilung von Männer und Frauen einfach zu einer Aufzählung mit mehreren Substantiven machen.
Voll, wo die einfach Teil davon sind. Genau. Ne? Also das wäre auch mein, mir geht es gar nicht um die Binarität, sondern einfach nur, dass es diese Teile halt gibt und dass sozusagen ich deswegen die auch nicht abschaffen würde, sondern
erweitern.
Und ich glaube aber, wo wir echt schon weit gekommen sind, ist letztlich zum Beispiel beim Gender. Ne? Also ich habe so das Gefühl, das wird an doch mehr Ecken gemacht und auch so einfach so nebenher gemacht und auch von mehr Menschen, als man es so erwarten würde. Weißt du, es war ja sozusagen erstmal so was sehr Akademisches, da gab es ja auch riesen Ärger deswegen und so. Und jetzt höre ich manchmal Podcasts oder Moderation oder was weiß ich, wo ich so denke.
Oder in der Werbung,
da
das
genau, wo ich so, bei manchen Stellen würde ich einfach nicht damit rechnen und dann wird das so ganz nebenbei gemacht und das wäre irgendwie so ja immer die Hoffnung sozusagen, dass was erstmal nervt oder sich komisch anfühlt, irgendwie so etabliert ist und da würde ich zum Beispiel dieses Day mit einbeziehen. Im Englischen ist das kein Problem, also ich lese regelmäßig die Times, die London Times und das ist wirklich eine eher konservative Zeitung und die machen das trotzdem, wenn es Performance Künstler, Künstlerinnen, Day sozusagen gibt, dann wird es einfach verwendet und das ist halt kein Problem, weißt du?
Ja.
Also, und deswegen kann die Sprache sich gerne immer weiterentwickeln und ja, wir gehen nochmal zurück, oder?
Wir gehen zurück in der Zeit, nachdem wir jetzt von der Zukunft geträumt haben.
23. Juli 1888 in Chicago, nach Chicago, Illinois, denn da ist an diesem Datum Raymond Chandler geboren. Und Raymond Chandler ist eigentlich vielleicht der oder einer der Krimi-Autoren. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber ich will mal mit seinem Leben einsteigen. Nach seiner Geburt sind die relativ schnell, also seine Eltern haben sich scheiden lassen. Ich gucke das mir jetzt gerade mal an. Ja, genau, also er war noch ein Kind, 1895 ließen seine Eltern sich scheiden und er ist dann mit seiner Mutter nach England gezogen. Das heißt, generell ein Leben, was mit einer Reise beginnt und dann auch mit einigen Reisen weitergeht. 1900 bis 1905 besuchte Chandler ein College im Südwesten von London und die folgenden zwei Jahre verbrachte er als Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung für den britischen Staatsdienst Civil Service in Frankreich. Also sozusagen, ja, der Wunsch, in den Staatsdienst einzutreten, hat in Paris eine Handelsschule besucht und in Deutschland dann Privatunterricht genommen. 1908 arbeitete Chandler als Reporter in London, schrieb Reportagen, Rezensionen, satirische Skizzen und Essays. Erinnert ein bisschen so auch an viele britische Werdegänge, auch wenn er jetzt aus Amerika kommt.
Ja, aber so auch an amerikanische Twain und so, ne?
Mark Twain. Genau. Das war irgendwie so, Journalismus, sagen wir es mal so, Journalismus war damals ein Feld, da ließ sich viel mehr Geld verdienen, viel leichter Geld verdienen und es gab viel mehr Fiktion im Journalismus. Also ne, es gab viel mehr Texte, es war viel offener sozusagen, als es jetzt heute wäre. Es gab ja auch damals in den ganzen großen Zeitungen eigentlich, konntest du teilweise Kurzgeschichten oder so oder lange Reportagen, die auch so literarisch waren oder so. Es wurde ja gefühlt alles so rausgeschoben in den Jahren. Ne? Aber gut, bei ihm ist es noch da. Er hat dann auch erste Gedichte veröffentlicht und ist 1912 in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt. Hat in Kalifornien auf einer Aprikosenplantage gearbeitet und in einer Firma für Sportartikel und im folgenden Jahr einen Kurs für Buchhaltung absolviert und wurde dann Buchhalter in einer Molkerei. Diese Lebensläufe, die lesen sich wirklich von diesen Leuten. Das sind so gefühlt so Tausendsassas, ne? Die überall sich mal probieren, dann tauchen sie mal da auf und irgendwie aber auch so ein gewisses Getriebensein merkt man da auch immer raus. Es bleibt auch nirgendwo ewig lang. 1917 hat er sich als Freiwilliger in der kanadischen Armee gemeldet, um im Ersten Weltkrieg zu kämpfen. Erinnert mich irgendwie auch wieder so ein bisschen an Orwell, also einige, also sozusagen Versatzstücke dieser Biografie.
Hemingway auch,
also es ist die Zeit auch. Dann hat er bis 1919 in Frankreich und England gedient und ist dann nach Kalifornien zurückgekehrt. Bis 1932 ging er verschiedenen Beschäftigungen nach.
Da haben wir es wieder,
er war, ja. Unter anderem war er Direktor mehrerer kleiner Ölgesellschaften und verloren.
Der konnte irgendwie alles, ne?
Und hat alles auch mal probiert, ja. Ne? Vielleicht kann man dann noch zusätzlich sagen, dass generell auch die Zugänge zu Arbeiten generell, nicht nur im literarischen Bereich oder Journalismus, früher einfach ein bisschen offener waren. Das ist noch nicht so, wir sind ja jetzt inzwischen eine sehr spezialisierte Gesellschaft, wo du immer so alles Mögliche erstmal machen musst, bevor du da überhaupt rein kannst. Und hier so machst du mal einen Buchhaltungskurs, dann wechselst du zur Ölgesellschaft so gefühlt. Ja, also, genau. Dann kam aber die Weltwirtschaftskrise und er verlor seine Stelle und orientierte sich neu. Und auch das ist so eine typische Probe, wenn wir da vorhin von geredet haben, von so Schriftstellerbiografien dieser Zeit oder Schriftstellerinnen, aber dass die sich dann einfach irgendwann, wenn es dann nicht mehr lief, gedacht haben, gut, dann schreibe ich jetzt halt so. Ne?
Das finde ich also eh verrückt, so weil ich so denke mir ja so, eher, wenn es nicht mehr läuft, muss ich mir einen richtigen Job suchen.
Genau. Aber das war auch, man muss es sagen, es war eine goldenere Zeit für, was so die, ja, es gab einfach noch nicht so viel Konkurrenz im Medienbereich. So, ne? Also Bücher, damit ließ ich halt noch richtig Geld verdienen.
Gab noch keinen New Adult.
Ja, und auch kein Netflix und was weiß ich. Ja. Gut, und er entschied sich, ich schreibe Kriminalgeschichten. Mit 45 veröffentlichte er seine erste Kurzgeschichte und in den folgenden Jahren erschienen weitere Geschichten. Er arbeitete sich sozusagen im Kleinen das Handwerk, um dann später größere Kriminalromane zu schreiben. Einige der als Kurzgeschichten publizierten Stoffe arbeitet er später dann zu Romanen um, wobei man sagen muss, seine Romane waren eigentlich nie besonders lang, also da muss er gar nicht so viel aufstücken, würde ich jetzt mal sagen. Der erste Roman, und das ist natürlich schon ein bisschen bemerkenswert, war The Big Sleep und der erschien 1939 und war ein Riesenerfolg und deswegen sage ich auch bemerkenswert, weil das ist einfach einer der großen amerikanischen Romane aus der Zeit, ne? Und wenn das dann gleich dein erster war, sehr gut für ihn. Er ging dann 1943 nach Hollywood, schrieb als Drehbuchautor unter anderem mit Billy Wilder, Frau ohne Gewissen, sehr, sehr guter Film. Dann schrieb er ebenfalls Oscar nominiert das Drehbuch für den Klassiker Die blaue Dahlia. Also der hat wirklich an vielen Filmen des Film Noir mitgearbeitet. Kein Wunder, weil seine Romane eigentlich auch nach demselben Prinzip funktionieren. Und da sind wir sehr weit weg von der Romance-Form sozusagen, die Film Noir-Filme, die erschienen so geprägt von Wirtschaftskrise und Weltkriegen in so einem Setting, die Figuren, man hat das dann teilweise psychologischer Realismus genannt, das ist alles so sehr, sehr karg, das Licht fällt immer nur so sehr kalt und nur so an einzelnen Stellen, es wird sehr viel mit hell-dunkel sozusagen, Figuren laufen durch einsame Straßen, irgendwo ist eine Pfütze, es gibt nicht viel sozusagen, nicht viel Schönes in dieser Welt, es gibt es hat so diese irgendwie so diese Trostlosigkeit, weißt du? Und diese Trostlosigkeit auch zwischen den Figuren und dann passieren eben noch Morde und sagen wir mal so ein gewisser Fatalismus, es geht meistens irgendwie schlecht aus oder meistens wird auch, ja, irgendwer muss bezahlen am Ende auch immer und so, ne? Und das ist so diese Welt, die erst in den Romanen stattgefunden hat und dann aber auch stark im Kino war und diese ganzen Beispiele, The Big Sleep, Frau ohne Gewissen, Blaue Dahlia, alles perfektes Film-Noir-Material und von Chandler ihm geschrieben. Und er hat dann 1951 für Alfred Hitchcock gearbeitet an Der Fremde im Zug. Auch ein wirklich guter Film. Also der, ja, toller Typ, was das angeht. Und die Versionen von Chandler waren dann aber immer schlechter nach Hitchcocks Auffassung, wobei Hitchcock jetzt auch nicht gerade der Regisseur war, der mit Schriftstellern, glaube ich, gut zusammenarbeiten konnte. der war dann doch vom Ego so, dass er es selber machen wollte. Chandler Und da hätten wir wieder so eine Sache, die viele Lebensläufe dieser Zeit getroffen haben, unter anderem Fitzgerald, die sind nach Hollywood gegangen, da gab es halt mega Geld, die wurden mit Geld zugeschüttet und dann haben sie gemerkt, was ist das hier für eine Scheiße, ich kann da irgendwie nicht richtig arbeiten, ständig kommt mir irgend so ein Typ und will noch seine Meinung mir sagen, ich soll das jetzt so und so machen, und da hatte er keinen Bock mehr.
Schön zusammengefasst,
Josef. Und so ging es ja. So ging's wirklich vielen, so. Dann, seine Romane sind vielfach ausgezeichnet und nach dem Tod seiner Frau 1945 war er aber selbstmordgefährdet und begann sehr viel zu trinken und hat mehrere Suizidversuche gemacht und überlebt, hat zu der Zeit dann abwechselnd in den USA und in England gewohnt, kann man sich irgendwie vorstellen, wenn die ganze Jugend in England verbracht war.
Mhm.
Und 1956 wurde er erstmals aufgrund seines Alkoholismus ins Krankenhaus eingewiesen, begab sich immer wieder zwangsläufigerweise in ärztliche Behandlung und starb dann am 26. März 1959 nach schwerer Krankheit in Kalifornien. Ist also jetzt auch nicht so ewig alt geworden.
Ja, ein bewegtes Leben, ein interessantes Werk, das auch echt Kultstatus erreicht hat in vielen Punkten.
Und ein großer Fan von Raymond Chandler, ein deutscher Fan, die man dann gerne lesen kann, weil sie ähnliche Bücher geschrieben hat, ist Simone Buchholz, eine Hamburger Schriftstellerin, die in ihren Krimis quasi, die glaube ich oft auf der Reeperbahn und so spielen, in Hamburg spielen, diese Art der literarischen Krimi-Tradition so ein bisschen fortführt. Also vielleicht auch noch ein kleiner Tipp für die, die möchten. Und wir stoßen an auf Raymond Chandler.
Auf Raymond.
Und Lynn, auf unseren Urlaub eigentlich. Ja, auch ein bisschen, ne? Kurzurlaub. Wir machen hier nicht so ein langes Ding. Wir machen 2 Wochen Pause.
Wir machen 2 Wochen Pause, dann melden wir uns wieder. Bis dahin könnt ihr hier New Adult lesen oder Krimis. Hauptsache, ihr habt Spaß dabei. Der Rest ist egal. Und dann sehen wir uns wieder in 2 Wochen.
Bis dann, Lynn.
Tschüss.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.